Es herrscht dichter Nebel, als der Nachtzug von Wien nach Eger auf die Brücke bei Willings zurast. Der Lokführer hat keine Chance zu erkennen, dass eines der Gleise gelöst wurde. Der Zug entgleist und schon bald erfüllen die Schreie der Sterbenden die kalte Waldviertler Herbstnacht. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Ja, das ist jetzt eine Sonderfolge, die ihr hier vor euch habt. Und zwar war ich live im Gemeindesaal in Windigsteig, also das war jetzt kein klassischer Podcast, das war mehr so ein Vortrag, Bühnenshow, naja, Show. Wir haben Augäpfel ins Publikum geworfen, das zählt jetzt schon als Bühnenshow. Ja, mit ganz viel einer PowerPoint-Show dabei, also wenn es jetzt gleich heißt, ja, ihr seht das dann da, tut's mir leid, also das ist jetzt natürlich eine Audioaufnahme, aber ihr könnt das Ganze auf YouTube schauen. Ich musste den Anfang ein bisschen stutzen, weil ich habe nämlich vergessen, mein Mikro aufzudrehen und darum gab es am Anfang keinen Ton. Ihr verpasst aber überhaupt nichts Inhaltliches, da geht es um die Begrüßung, also der Herr Bürgermeister und ich haben kurz Hallo gesagt. Das sind 2 Minuten, also da war inhaltlich noch nicht viel los. Ihr versäumt also nichts. Auch die Audioqualität ist natürlich nicht ganz auf diesem hohen Niveau, das ihr von diesem Kanal gewöhnt seid. Das liegt aber daran natürlich, dass ich über 2 Audioanlagen und über einen sehr großen Saal gesprochen habe. Also es ist so ein bisschen ein Hall drinnen, aber das ist halt so bei Live-Aufnahmen, obwohl der Gemeindesaal in Windigsteig akustisch eigentlich sehr gut aufgebaut ist, muss ich schon sagen. Hört selbst, ich hoffe, ihr habt Spaß. Die Show geht 1,5 Stunden. Viel Vergnügen.
So, jetzt sind wir wirklich startklar. Das Ganze wird auf Ton und Video aufgenommen. Es gibt davon einen Audiomitschnitt, es gibt einen Videomitschnitt. Also, wenn Sie oder wenn ihr in der Ekstase eure getragene Unterwäsche hier hervorwerfen möchtet, ich halte euch nicht ab, nur seid euch sicher, ihr seid knockert auf der Kamera. Dasselbe gilt für Zwischenrufe. Also wenn ihr spontan in der Verzückung nach vorne ruft, Peter, ich will ein Kind von dir, dann freut mich das natürlich sehr. Aber bitte seid euch sicher, auch das ist in alle Ewigkeit auf Ton festgehalten. Und nein, ich kann es im Nachhinein nicht rauslöschen. So, was passiert hier heute? Das ist eine Mischung aus Podcast und Vortrag. Ich bin auch Vortragender bei der VHS Simmering. Die schon dabei waren, sind ja einige schon heute hier, die kennen dieses Format schon. So ein Podcast ist mehr so eine Mischung aus Lesung, Vortrag, ja, alles irgendwo dazwischen. Und wir machen natürlich ein bisschen eine Gaude hier auf der Bühne, also vor der Bühne, weil sonst stehen die hinter der Leinwand und das war nicht. Also ja, ihr wisst, was darauf hinaus will. So, für alle, gibt es jemanden im Raum, der nicht weiß, was ein Podcast ist? Du schon wieder? Erklär uns mal, was ein Podcast ist, bitte.
Naja, ein Podcast ist, das ist, da werden Geschichten erzählt und da hört man einfach zu. Das ist quasi so ein Video ohne Video.
Ein Video ohne Video. Danke. Also diese Definition habe ich auch nicht gehört. Also falls ihr die letzten 20 Jahre oder falls ihr die letzten 20 Jahre der technologischen Entwicklung verpasst habt, ein Podcast ist wie eine Radiosendung. Nur in diesem komischen Internet. Also das gibt's dann online, weil klassisches Radio, jo, ist eh lieb, aber jo. Podcasts sind seit 2 Jahrzehnten so ziemlich der heißeste Scheiß, also noch Onlyfans, wer es kennt. Und der heißeste Scheiß vom heißen Scheiß sind natürlich True Crime-Geschichten. Also, in meiner Sendung werden üblicherweise Menschen auf die kreativste Art und Weise ermordet. Die werden zerstückelt, verbrannt, gegessen und das alles nicht zwingend in dieser Reihenfolge. Und heute reden wir natürlich über das Eisenbahnunglück von Schwarzenau. Das ist in zweierlei Hinsicht ein saublöder Titel, aber so steht es nun mal in der historischen Geschichtsschreibung, weil erstens war es kein Unglück, sondern ein Attentat und zweitens war es offensichtlich nicht in Schwarzenau, weil wir sind ja schließlich in Windigsteig. So. Genau. Ich habe es ja schon erwähnt, ich bin Host des Podcasts Mörderisches Österreich, Journalist seit vielen, vielen Jahren, seit ein paar Jahren Podcaster, weil, vielleicht haben Sie es mitbekommen, als Journalist ist es gerade mit dem Geldverdienen ein bisschen schwierig. ja, ich war auch über 20 Jahre hier in der Region tätig und daher habe ich diesen Podcast auch schon sehr lange auf meiner Liste. Also diesen Fall des Eisenbahnunglücks von Schwarzenau. Aber gemacht habe ich es nie. Dann kam eines Tages der Niki daher, der Herr Bürgermeister, und hat gesagt, du, ich höre so gerne deinen Podcast beim Traktorfahren. Machen wir was. Und ich habe mir gedacht, ja, 150 Jahre Eisenbahnunglück. Ja, was machen wir da? Ich meine, wir könnten jetzt eine Historikertagung dazu abhalten. Wir könnten da jetzt eine große Podiumsdiskussion machen. Und dann habe ich mir gedacht, was kann ich? Ja, ich kann blöd reden, blöde Witze machen über tragische Ereignisse. Ja, also willkommen. Da sind wir hier heute. Ich zeige euch dann noch, warum Schwarzenau? Warum heißt das Schwarzenau? Das liegt hauptsächlich daran, weil die Zeitungen damals wieder mal ihr geografisches Tieffliegertum bewiesen haben. Also in Wien hat man offensichtlich in den Zeitungen schnell einmal auf die Karten geschaut und gesagt, Willings, Windigsteig, nie gehört, nimm Schwarzenau, schreib Schwarzenau, das verkauft sich besser. Also steht seitdem Schwarzenau hier auf dem Titel. Ich darf andere Zeitungen des geografischen Tieffliegertums bezichtigen, also ich nehme mir dieses Recht heraus. Wer nämlich schon mal in seiner eigenen Sendung das Tiroler Ober- und Unterland verwechselt hat, der erfährt, was Schmerzen sind. So, und bevor ich loslege, muss ich mich auch nochmal bei der Iris bedanken. Die hatte nämlich die undankbarste Aufgabe hier. Die hat sich nämlich 8 Monate lang mit mir herumschlagen müssen. 8 Monate lang, und sie ist nicht dabei verrückt geworden. Also das ist schon mal, finde ich schon mal eine starke Leistung. Danke, liebe Iris. Ja, da kann man schon mal. Danke auch an den Herrn Willi Bolzer, der hat nämlich hier eine Recherche hingelegt. Der hat nämlich, also die hat gemeinsam mit der Iris die Akten aus dem Staatsarchiv geholt. Da waren eben echt schlimme, komische Dinge dabei, wie zum Beispiel eben diese Begräbnisakten, die ich vorher schon mal kurz erwähnt habe. Muss man einmal schaffen. Also herzlichen Dank auch dafür. So, und wenn ihr euch jetzt denkt, naja, aber es ist ein Eisenbahnunglück, aber was hat das jetzt mit einem Mord zu tun? Es war natürlich Mord. Ich kann euch auch beruhigen. Ich werde auch immer wieder gefragt, gängern dir nicht irgendwann einmal die Geschichten aus? Ich meine, wir sind in Österreich, da passiert doch nichts. Das ist ja doch, die Morde passieren in den USA und da sieht man den Dahmer auf Netflix und der dann die Leitfrist und dann was auch. So. Im Schnitt passieren in Österreich 1,6 Morde in der Woche. Also kann man jetzt rein mathematisch ausrechnen, wann mir das Material ausgeht. Meine Sendung erscheint 2-wöchentlich. Das heißt, es passieren mehr Morde, als ich erzählen könnte. Das gilt für das Jahr 2024. Dazu kommt natürlich ein Rückstau, weil die Mordrate war früher viel, 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 viel höher. Bis ins 17. Jahrhundert hinein sind da hunderte Leute pro Woche umgebracht worden. Also das Material bleibt vorhanden. Wenn Sie sich jetzt denken, 1,6 Morde ist ganz schön viel, kann ich Sie beruhigen? Sie sind hier drinnen relativ sicher. Vor allem, wenn Sie bedenken, durchschnittliche Lebenserwartung ist so ungefähr 80 Jahre, ja, und ihr begegnet einem im Schnitt eures Lebens nur 36 Mördern und überlebt es. Also ihr wisst das dann meistens auch nicht. Diese Zahl ist statistisch, muss ich sagen, umstritten. Es gibt neueste Forschung, die sagt, es könnten auch nur 16 Mörder sein. Also bitte, alles safe. Laut der Statistik sind in Österreich aktuell auch nur 2 Serienmörder aktiv. Sprich, die Chance, dass ihr gerade neben einem aktiven Serienmörder sitzt, ist fast null. So, ich sehe schon Blicke. Ja, 50% bei dir, natürlich, natürlich. So, genug der blöden Witze. Das Eisenbahnunglück von Schwarzenau. Wir befinden uns hier in Windigsteig, hier oben auf der Karte gut zu sehen. Und zwar befinden wir uns exakt 562,5 Meter vom Unglücksort entfernt. Ich habe das mit unglaublicher Recherche nachgemessen, also Google Maps hat es ausgespuckt. Genau. So, ja, jetzt meine Unterlagen natürlich völlig daneben. Ihr seht hier den Verlauf der Strecke. Hier kommen wir von Göpfritz rein. Die lokalen Ansässigen kennen das. Das ist so der lokale Bahnhof für alle Pendler. Die fahren alle nach Göpfritz oder eben nach Schwarzenau. Die Strecke läuft hier nach Schwarzenau. Das Ganze hat sich in den letzten 150 Jahren auch nicht geändert. Also die Franz-Josefs-Bahn, die ist in ihrer Linienführung praktisch gleich so wie heute. Das heißt, wir können hier heute noch ganz gut schauen, was ist damals passiert. Damals, im Jahr 1875, war diese Franz-Josefs-Bahn auch die wichtigste Verbindung nach Prag. Die Fahrzeit betrug damals etwas über 16 Stunden, also schon mal ganz ordentlich. Heute schafft man das über die Nordbahn mit dem Railjet in 4. Also sind wir ein bisschen schneller geworden. Eine Besonderheit der Franz-Josefs-Bahn ist, dass sie so ein bisschen durch diese Landschaft meandert. Man sieht das hier ganz schön. Warum das so ist, kann ich jetzt nur mutmaßen. Es geht immer so die Geschichte, dass man damals im Waldviertel so ein bisschen die Angst hatte, ja, wenn da so eine Lokomotive mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Dörfer fährt, dann kommen da Funken aus der Lok, die sprüht dann Funken und dann setzt sie die Strohdächer in Brand. Nachdem der Rest der Welt Eisenbahnen eigentlich relativ gut überstanden hat, hat sich diese Furcht auch als sehr unbegründet erwiesen. Genau. Also, im Jahr 1875 passiert, es ist der 3. November 1875, um genau zu sein, der Zug Nummer 9 von Wien nach Eger ist um 19.45 Uhr in Wien losgefahren. Um 0.10 Uhr hat der Zug seinen planmäßigen Aufenthalt in Göpfritz beendet, also irgendwo hier, und fährt weiter in Richtung Schwarzenau. Hier. Das da ist eine Schnellzuglokomotive, von der wird der Zug angetrieben. Das war damals Hightech, also war wirklich, wirklich wild und man war auch sehr stolz darauf, auf diese Lokomotive. Die hat den gesamten Zug nämlich zu Spitzenzeiten auf 60 km/h beschleunigen können. Wahnsinn. Das war aber auch eher so eine theoretische Angabe. Also die Lok hatte die Spitzengeschwindigkeit, wenn ein paar Waggons dran sind, ist ein bisschen gesunken. Also die wirkliche Geschwindigkeit, die tatsächliche durchschnittliche Geschwindigkeit auf der Strecke war 31,1 km/h. Also wie schnell rennt Usain Bolt so im Schnitt? Also ich glaube, der hätte da nicht kein großes Problem damit zu halten. Damals war das richtig, richtig schnell. Und an dieser Lokomotive, heute an diesem 3. November 1875, hängen 14 Waggons. Ein Tender. Weiß jemand, was ein Tender ist?
Da ist die Kohle drauf, um die Lokomotive zu befeuern.
Das ist die schönste Definition von Tender, die ich hier gehört habe. Danke, 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 danke. Also das ist eben ein Waggon, genau, auf dem die Kohle für den Dampfkessel transportiert wird. Dahinter befindet sich ein Hüttelwagen mit einem Dach, das sich öffnen lässt. Es war mir in der Recherche nicht ganz möglich herauszufinden, was ein Hüttelwagen ist. Ich weiß nur, das Dach kann man aufmachen, das ist irgendwie für die Post ganz wichtig. Fragt es mir bitte nicht. Ja. Dahinter waren 3 Wagen für Gepäck und die Post und dahinter 10 Personenwagen. Und mit dieser atemberaubenden Geschwindigkeit von irgendwas zwischen 30 und fast 60 km/h, die Akten sind da ein bisschen undeutlich. Es heißt, der Zug näherte sich mit normaler Geschwindigkeit. Ja, danke. Andererseits haben wir ausgerechnet, dass es 31,1 km/h Spitzengeschwindigkeit war, aber normale Geschwindigkeit, als der Unfall passierte. Aber gut. So. Das ist die Eisenbahnbrücke. Bei Willings. Ich habe gehört, mir wurde schon im Vorfeld gesagt, ich muss sie die Eisenbahnbrücke von Willings nennen, weil in der Literatur ist oft von Limpfings die Rede. Limpfings liegt aber schon im Bezirk Zwettl und damit nicht mehr in Windigsteig. Also muss es die Eisenbahnbrücke von Willings sein, weil sonst müsste man nämlich spontan nach Zwettl rüberfahren. (lacht) 128 Passagiere sind auf diesem Zug. Mit ihnen reisen insgesamt 7 Mitarbeiter der Bahn. 5 Bahnkondukteure. Du bist der Eisenbahnexperte, du weißt es. Okay, keine. 5 Bahnkondukteure, ein Maschinenführer, ein Heizer sowie 3 Angestellte der Post. Die waren dafür zuständig, dass sie eben diese Briefe und so, die da mittransportiert wurden, dass das alles seine Ordnung hat. Es ist eine neblige, kalte Nacht und der Zug nähert sich dieser Brücke bei Willings. Die schaut damals fast noch genauso aus, nur da war es damals eine 9 Meter lange Holzbrücke. Jetzt können Sie sich vorstellen, Holzbrücken, Eisenbahn, eine wogelnde Geschichte. Ja, dieser Fall ist einer der Gründe, warum man Brücken später aus Stein gebaut hat. Und noch dazu ein 10 Meter hoher Bahndamm. Also das ist schon recht hoch. Plötzlich gibt es ein entsetzliches Kreischen. Holz splittert, Metall birst kreischend, Feuer und Dampf steigen auf. Die Lokomotive springt aus dem Gleis, kommt nach links von dem Bahndamm ab und stürzt in die Dunkelheit. Sie überschlägt sich mehrmals und bohrt sich tief in das Erdreich des weichen Untergrundes. Auf die Lokomotive stürzen teilweise 13 Waggons, die sich durch die Wucht regelrecht ineinander bohren. Die Gepäck- und Postwagen werden vollständig zertrümmert. Die Personenwagen dahinter werden schwer beschädigt. Der hölzerne Aufbau eines Schlafwagens wurde mit in die Tiefe gerissen. Die Räder blieben auf dem Bahndamm stehen. Der Aufbau, also der Wagenkasten, blieb aufrecht auf der Wiese stehen, nachdem er sich mehrfach mit den Passagieren drinnen überschlagen hat. Zum Glück riss die Kupplung des letzten Wagens. Der sprang zwar aus den Schienen, blieb aber unversehrt am Bahndamm stehen. Und so hat das dann ausgesehen. Das Unglück wird in den Zeitungen wie folgt beschrieben. Was in den folgenden Sekunden geschah, ist schwer zu schildern und wahrlich nicht leicht mit Worten zu sagen. Der kräftigste und prägnanteste Ausdruck ist, nur so kann man sich eine blasse Idee von dem Bilde entwerfen. Waggon auf Waggon getürmt, viele auf kleine Stückchen zerbröckelt, die Maschine umgestürzt, ein wirres Chaos. Und aus den Trümmern vernahm man das entsetzliche Jammern der Passagiere, die Klagetöne Verwundeter, das Ächzen und Stöhnen Sterbender. Über all dem lagerte die Nacht. 12:40 Minuten nach Mitternacht, stimmt nicht, es war wahrscheinlich eher 0:15, erhöhte mit ihrer Finsternis den schrecklichen Eindruck dieser haarsträubenden Szene um ein bedeutendes. Nach den ersten Augenblicken des allgemeinen Schreckens krochen einzelne unversehrt gebliebene oder nur leicht verletzte Passagiere aus den Trümmern hervor und nach Verlauf einer geraumen Zeit, während welcher das Wehklagen von Männern, Weibern und Kindern in den mannigfachsten Stärken und Schattierungen in die Lüfte drang, langten von Göpfritz, Schwarzenau, Groß-Siekatz und den umliegenden Ortschaften Ärzte und Hilfspersonale ein. Also ich hätte in meiner Zeitung gerne mal so einen Text geschrieben. Also das ist diese Lyrik, in die Schmerzensschreie drangen in die Luft. Ich finde es sensationell. Doch ihren guten Willen konnten sie nicht ihrem Wunsche gemäß betätigen, denn es bedurfte einer weitaus bedeutenderen Händezahl und dann bot dem Rettungswerke die herrschende Finsternis die größte Schwierigkeit. Stell dir vor, es war finster und neblig. Nichtsdestoweniger wurde unermüdlich gearbeitet, um jenen so rasch als möglich Rettung zu bringen, die einer solchen bedurften. Danke sehr. Eine große Zahl Verwundeter wurde aus den Waggons gezogen und ärztlicher Hilfe zugeführt. Von dem Zugspersonale sind alle bis auf einen Kondukteur teils getötet, teils schwer verwundet worden. Dieser letztere, welcher auch vor wenigen Tagen bei einem Zusammenstoß eines Personen- und eines gemischten Zuges in Tabor zugegen war und unbeschädigt blieb, ist am 4. in Wien eingetroffen und meldete der Generaldirektion die Einzelheiten dieser Schreckensnacht. Also dieser Bahnangestellte hat innerhalb von einer Woche 2 Bahnunglücke überlebt. Kein schlechter Track Record, würde ich sagen. Das eigentliche Rettungswerk begann erst, als um 6 Uhr morgens ein Hilfszug von Wien mit dem Delegierten der Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen auf der Unglücksstätte eintraf. Na, wenn der Delegierte der Bahninspektionen eintrifft, na, dann ist die Rettung natürlich geglückt, das weiß man. Einige Stunden später erschien auch der Generaldirektor, um selbst die Leitung des Rettungswerkes und die der Erhebungen zu unterstützen. Kleiner Spoiler, es ist schön, dass der aus Wien gekommen ist. Bis dahin war schon das Größte erledigt. Aber er lässt sich halt offensichtlich gern in der Zeitung feiern. Bis 10 Uhr vormittags wurden 5 Leichen und 9 Schwerverwundete aus den Trümmern herausgezogen. Unter jenen sich der Maschinenführer, der Heizer, der Postoffizial Radetzky, Vater von 6 unmündigen Kindern, und der Kondukteur Watzinger, Vater eines 4 Monate alten Kindes, befanden. Den Postoffizial Bohuslav, der gleich seinem unglücklichen Kollegen von heißem Wasser, das aus dem Kessel der Maschine herausströmte, schrecklich verbrüht worden war, transportierte man im sterbenden Zustande von der Unglücksstätte in das nächstgelegene Dorf. Der Arme, also das nächstgelegene Dorf ist auch so eine schöne Wiener Formulierung. Man hat gesagt, wo haben sie denn hinbracht? Ja, wissen wir, geschreckt, ist ja wurscht. Es ist Schwarzenau, Köpfritz, Limpfings, Willings, ist halt dasselbe. Der Arme, welcher erst vor kurzem zum Postoffizial befördert wurde, war der Ernährer einer alten, gebrechlichen Mutter. Ein junger Mann namens Dauer, der im Korrespondenzwagen manipulierte, wurde gleichfalls lebensgefährlich verwundet. Der Brustkasten wurde ihm eingedrückt. Außerdem erlitt er eine klaffende Wunde am Hinterhaupte. Wie schon erwähnt, stürzten alle Waggons bis auf den letzten den Damm hinab. In diesem einen zur Hälfte erste, zur Hälfte zweite Klasse. Es ist wichtig, dieser Unterschied, weil man weiß, also spätestens seit der Titanic, dass Personen in der ersten Klasse deutlich mehr wert sind als die in der zweiten Klasse. Also ich finde, man muss das jetzt schon mal erwähnen, welche Passagiere in der zweiten Klasse da beteiligt waren. Befanden sich 3 Stabs- und 2 Oberoffiziere, die der ihnen drohenden Gefahr durch ein Wunder entgingen. Die herzergreifenden Szenen spielten sich ab. Die genaue Anzahl der Toten kann bis jetzt nicht einmal annäherungsweise angegeben werden. Finde ich sehr lustig in diesem Bericht, wo er vorher vor 10 schreibt. Okay, aber jetzt kann er es nicht mehr annäherungsweise angeben, aber ist in Ordnung. Es wäre schwer, alle die Details der Katastrophe näher anzuführen. Wir wollen nur eine einzige der vielen so tragischen Szenen, die sich zugetragen hat, den Lesern mitteilen. So, und jetzt halten Sie bitte die Taschentücher bereit. Eine beleibte Braumeistersgattin. Das steht da, ich habe mir das nicht ausgedacht. Eine beleibte Braumeistersgattin aus Pilsen hatte ihre, also diese Information, dass sie beleibt war, finde ich unheimlich wichtig. Eine beleibte Braumeistersgattin aus Pilsen hatte ihre verheiratete Tochter von Köpfritz abgeholt und begleitete sie, da sie hochschwanger war, in die Heimat. Die Mutter fand bei dem Eisenbahnunglück den Tod und die Tochter, die unverletzt blieb, erfasste ein solcher Schrecken, dass sie von Geburtswehen befallen wurde und in der Tiefe unter den zertrümmerten Waggons ein Kind gebar. Alles Blödsinn. Die schwer Verwundeten wurden zumeist nach Schwarzenau gebracht, während die leicht Verlegten sich so gut es ging, sich fortschleppten. Wohin? Die Nachricht von dem entsetzlichen Unglücke hatte sich in Wien mit Blitzesschnelle verbreitet und bald war der Perron der Franz-Josefs-Bahn mit Menschen gefüllt. Das hilft ihnen total viel, wenn in der Franz-Josefs-Bahn in Wien die Leute stehen, weil hier eine Eisenbahn verunglückt ist. Also ich bin mir sicher, das hat total viel geholfen. Thoughts and Prayers. Auch mehrere Gemeinderäte waren darunter. Oh, danke. Ja, das, also hat den Opfern sicher viel gebracht. Und auch Mitglieder des Ausschusses des 9. Wiener Bezirks. Also hallo, ich meine, Entschuldigung. Ja, es werden dann noch Namen genannt. Also ein gewisser Freiherr von Koller war auch noch da. Und sogar der Herr Verteidigungsminister, also der Herr Reichskriegsminister, der sandte Sanitätswagen und einige Regimentsärzte auf den Wiener Bahnhof. Ja, da war halt leider kein Verletzter, aber die Regimentsärzte werden sie auch gedacht haben. Ja, und was tun wir da jetzt? Aber gut, ja. Und dann gibt's noch den Engländer. Irgendwo tauchte ein Engländer auf, man weiß nicht warum. Also irgendwer hat bei dieser Zeitung einen Engländer gefunden und interviewt, nämlich in Wien. Also sprich, am nächsten Tag ist es in der Zeitung gestanden, der kann nicht vor Ort gewesen sein. Aber das hinderte den Typen nicht daran, ein Interview zu geben. Ein in Wien ansässiger Engländer schildert die Katastrophe folgendermaßen. Wir fuhren um 7.45 Uhr von Wien ab. Okay, den Fahrplan hat er offensichtlich gelesen. Also das stimmt schon mal. Hinter Schwarzenau um 1 Uhr nachts, Blödsinn, stimmt nicht, es war 0.15 Uhr, höre ich einen furchtbaren Krach und wurde ich plötzlich in die Höhe gehoben. Ich erfasste unwillkürlich das Gitter an der Waggondecke, während die Seitenwände einbrachen. Im selben Momente hörte ich schreckliche Rufe und bemerkte, wie mein Nachbar den Kopf zum Coupé-Fenster hinausstreckt, wo ihm sofort der Kopf wie abgeschnitten herausfällt. Während der Rumpf ins Coupé zurückfiel. Also wer schon mal einen guten Zombie-Film gesehen hat, weiß, wie es ungefähr ausschaut. Mich und mich mit einem Blutstrom übergießt. Es ist nicht lustig, aber es stimmt ja da nicht. Aus dem anderen Coupé-Ende schreit eine Dame in fürchterlichem Tone: Mein Mann ist tot. Ich rufe nach Licht und erwische dabei mechanisch mit der linken Hand in der Westentasche Zündhölzchen. Also das wird viel geholfen. Es ist überall Dampf, es brennt, es explodiert. Aber er erwischt Zündhölzchen und hat plötzlich Licht. Also ganz bestimmt war das so. Während ich mit der rechten Hand hängend am Gitter festhielt. Also das klingt schon so ein bisschen noch stirb langsam. Also das ist so, es gelingt mir, Licht zu machen, die Leiche von meinem Gepäck wegzuwälzen und durch die Fensterluke herauszuklettern. Draußen war pechfinstere Nacht, Geschrei, Wimmern von allen Seiten. Nachdem mein Auge sich etwas an die Dunkelheit gewöhnt hatte, fand ich mich vor drei aufrecht stehenden Waggons stehen, während andere Waggons und die Maschine nebst dem Hüttelwagen 13 Klafter tief unten völlig zertrümmert und unter den Trümmern viele Tote und Verwundete lagen. Ich griff gleich zu, um Menschen aus den Trümmern hervorzuziehen. Wir befanden uns knapp vor der Brücke, das stimmt immerhin, ja, so weit so richtig. Das Gleis sah man gewaltsam herausgehoben. Also, der hat nicht nur das Unglück miterlebt, überlebt, Licht gemacht, er hat auch gleich noch festgestellt, es war ein Attentat und das Verbrechen aufgeklärt. Alles in 5 Minuten, während er die blutende Leiche eines anderen Passagiers von sich wälzte. Also dieser Mann ist ein Held. Genau. Er fand heraus, dass das Gleis in böswilliger Weise herausgerissen wurde. Im Schlafsalon war bloß ein Passagier, welcher sich schwer verwundet herausgezogen wurde. Ein Zugsführer lag mit halbem Kopfe zwischen den Trümmern. Eine Frau schrie aus dem Coupé nach Hilfe, ihr Mann sterbe. Wir blieben bei dem großen Frost 3 Stunden im Freien. Also es war kalt offensichtlich. Von mitfahrenden Kindern wurden die meisten gerettet. Offensichtlich nicht alle. Es wurden alle Kinder gerettet. Also nur so zur Beruhigung. Die meisten Kinder gerettet. Ich selbst trug eines über die Brücke zur Station, wo sie eine geheizte Stube gebracht und gelabt wurden. Was für ein Held. Die Geschichte ist hanebüchener Unsinn. Ich habe schon mal erwähnt. Also meine Lieblingsgeschichte ist wirklich die, wo die durch den Tod ihrer Mutter erschreckte Person in den Trümmern eingeklemmt ein Kind auf die Welt bringt. Auch das stimmt nicht. Tatsächlich, das ist hier die offizielle Skizze. Also so hat es am Tatort ausgesehen. Das mit der Fotografie war damals noch nicht so weit, aber man hat es relativ detailgetreu abgezeichnet. Tatsächlich, der Maschinenführer Adolf Schleinzer, der Heizer Thomas Kalun und der Postoffizial Franz Niegel wurden in den Trümmern von Maschine, Tender und Postwagen eingeklemmt und vom ausströmenden siedenden Wasser und Dampf buchstäblich bei lebendigem Leibe gekocht. Ich habe es versprochen, es wird jemand gekocht. Also bitte keine Beschwerden jetzt. Die Leiche Kaluns war in einem entsetzlichen Zustand. Der Gerichtsbefund ergab fast die vollständige Zertrümmerung der Schädelknochen, Armbrüche und Brandwunden. Der Kondukteur Josef Waltzin starb, weil sein Brustkorb zerquetscht wurde, seine Beine waren gebrochen und sein Gesicht zertrümmert. Der Kondukteur Wenzel Tauer wurde der Unterleib zerquetscht und die Bauchhöhle aufgerissen. Auch er lag unter den Wagentrümmern. Adalbert Radetzky, ein Postbeamter, starb durch Brandwunden noch an der Unfallstelle. Antonie Schiebel, die Gattin eines Bierbrauers, also in den offiziellen Akten steht nicht beleibt, also es ist einfach die Antonie, ja, aus Pilsen erlitt eine tödliche Kopfverletzung und starb noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Samuel Hütter, ein Kaufmann aus Prag, wurde ebenfalls zerquetscht. Adalbert Bohuslav starb am 13. November, also 10 Tage später, in Gmünd an den Folgen massiver Verbrühungen durch austretenden Dampf. Er wurde bis dahin in einem Gasthaus in Gmünd behandelt, weil wo bringt man einen Sterbenden hin? Na, ins Gasthaus natürlich. Nein, das hatte den Grund, es gab damals kein Krankenhaus in Gmünd. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum bringt man die Leute nicht nach Weidhofen, wäre ja viel näher gewesen. Die Bahn hat damals wirklich die vorhandenen Schienen genutzt, also lag bei denen Gmünd nahe. Es wurden teilweise auch Helfer aus Groß-Sickertz geholt, was natürlich ein bisschen komisch wirkt. In Wahrheit wäre Weidhofen nahe gewesen, aber da gab es zu dieser Zeit noch keinen Bahnanschluss. 3 weitere Leichen waren so entstellt, dass sie nicht identifiziert werden konnten. Unter anderem war es die Aufgabe des Bürgermeisters von Windigsteig, die Leichen zu identifizieren. Also man hat ihm wirklich die Leichen in die Leichenhalle gelegt und gesagt, lieber Herr Bürgermeister, bitte, wer sind die? Es war erstens mal keine schöne Aufgabe und zweitens auch eine recht schwierige Aufgabe, weil zum Beispiel das Gesicht des Heizers Kalun, der da umgekommen ist, in den, wie es offiziell heißt, fast vollständig vernichtet war. Also muss ein ziemlich grauslicher Anblick gewesen sein. Es wurden Rettungsmannschaften aus den umliegenden Dörfern organisiert. Zuerst waren Bahnbedienstete aus Schwarzenau eingetroffen, logischerweise zeitgleich mit vielen Helfern aus Windigsteig, die im Fackelschein bei der Rettung halfen. Die Sitze, die Polster wurden so als behelfsmäßige Tragen und Bahn und Betten für die Verwundeten benutzt. Aber in der Nacht kamen die Rettungsarbeiten nur sehr langsam voran. Es war eben finster und ohne schweres Werkzeug kommst du da nicht weit. Du kannst ein Bahnunglück eben nicht mit bloßen Händen aufräumen. Einige der toten Bahnbediensteten konnten deshalb erst Tage später geborgen werden, als ein Hilfszug aus Wien eintraf. Offensichtlich hat man sich dann doch gedacht, nur am Bahnsteig stehen ist jetzt nicht so sinnvoll. Wir schicken Leute dahin. Ganz schlau. Manche Leichen waren regelrecht in Stahl eingewickelt und mussten halt erst da so herausgeholt werden. Aber insgesamt, entgegen den ganzen anderen Berichten, gab es nur 10 Opfer. Und die meisten davon waren Bahn- und Postbedienstete. Das lag daran, dass die weiter vorne im Zug waren. Das heißt, die sind mit der Lokomotive in die Finsternis abgerauscht und in den zertrümmerten Waggons gewesen. Die Passagierwaggons waren weiter hinten und die sind alle glimpflicher davongekommen und die waren auch nicht so stark zerstört. Man sieht das hier ganz gut. Also die Passagierwaggons hinten, die hängen teilweise nur so da. Und während die vorderen Waggons völlig zerstört sind und diese Lokomotive hier wirklich sich in die Erde gebohrt hat. Die Verwundeten wurden nach Gmünd, Schwarzenau und Windigsteig gebracht, wo sich bis auf die vorhin genannten alle von ihren Verletzungen erholten. So, und jetzt kommen wir zum Lieblingsteil unseres True Crime Podcasts, den Ermittlungen. 2 unverletzte Passagiere fangen einmal sofort an, einmal nachzurecherchieren. Und die beginnen auf eigene Faust mit den Ermittlungen, unter anderem ein Oberst von Penko. Den könnt ihr euch schon mal merken. Da gibt es nämlich nachher noch eine lustige Episode mit dem Herrn. Ein paar Leute schauen sich da eben diese Unglücksstelle an und finden heraus, das Bahngleis, das soll aber nicht so ausschauen. Also Bahngleise sind normalerweise ein durchgehendes Band. Eine Lücke dazwischen führt vermutlich zu einem Unglück. Also jemand hatte offensichtlich die Schienen gelockert. Es handelt sich um ein Attentat. So viel zum Thema das Eisenbahnunglück. Es müsste das Eisenbahnattentat heißen. Diese Erkenntnis wird sofort telegrafisch nach Göpfritz weitergegeben und nach Wien gemeldet. Und dort herrscht jetzt Alarm. Also normalerweise im Podcast würde ich jetzt diese Szene aus diesem schönen Pornofilm einspielen. Das mit der Feuerwehr. Ja, du kennst es, gell? Genau, und da wurde jetzt eine Gerichts- und Ermittlungskommission gebildet, die mit einem extra Eilzug anreist, und schon am Morgen des 4. November tatsächlich hier eintrifft. Also am nächsten Tag war die Ermittlung schon da. Ingenieure und Polizeibeamte, die stürzen sich sofort auf die kriminellen Erhebungen und es wurde konstatiert, dass ein ganzes Schienenstück absichtlich von Nägeln, Bolzen und Schrauben befreit und neben das Geleise gelegt worden war. Der Zustand des Oberbaus, also der Bahn selber, der war in Ordnung. So, klassische Tatortarbeit. Die Polizei ermittelt, dass ein Schienenstück von 18 Fuß Länge manipuliert worden sein soll. Mit Fuß, mit solchen Spaßeinheiten fängt man heute wenig an. Ich habe herausgefunden, es gibt einen Wiener Fuß, das nicht das übliche Fuß ist, also es sind 5,7 Meter. Außerdem wurden beiderseitig Laschenkupplungen und ein Sperrbolzen abgeschraubt und die inneren Nägel des Schienenstranges wurden ausgezogen. Das Internet sagt, es schaut so aus, aber wir haben hier noch ein besonderes Requisit. Uns wurde versichert, es handelt sich um originale Bolzen, wie sie an der Unglücksstelle gefunden wurde. Nachweisen können wir es natürlich nicht, aber angeblich sind die total echt und so. Also ich habe auch hier noch ein anderes Drum. Aber ist ja schön, ne? Also hat man ja auch nicht immer so gleich mal die Beweisstücke vom Tatort hier am Tisch liegen. Ne? Weißt du, was Laschenkupplungen sind? Außerdem wurden an diesen Nägeln Spuren gefunden, also frische Werkzeugspuren. Also man hat relativ schnell feststellen können, okay, diese Nägel, die liegen nur nicht lang drum. So, die äußeren Nägel, es waren nur die inneren Nägel aus dem Gleis rausgezogen, die äußeren steckten noch drinnen. Insgesamt wurden 8 Nägel entfernt. So, nachdem die Schiene lose war, wurde sie in absichtlicher und, Achtung, frevelhafter Weise gegen das Innere des Gleises gerückt. Also sprich, der Täter, der oder die Täter haben das Gleis ein bisschen nach innen gerückt, sodass ein Abstand entstand. Und zwar betrug die Verschiebung aus der Seite auf der Richtung von Göpfritz 13,5 Zoll, also 34 Zentimeter, also war so eine große Lücke circa in dem Gleis drinnen. Und dann ist die Lok natürlich entgleist. So, das ist die Skizze des Unfallortes. Man sieht hier Gemeinde Willings, das war damals offensichtlich noch eine eigene Gemeinde. Ich wollte am Anfang den Gag bringen, Willings, wie nicht, das ist da vorne die Straßen, aber das traue ich mir jetzt nicht mehr. Hier mit dieser roten Schrift, ich habe das jetzt nochmal eingeringelt, ist die Unfallstelle. Und die Unfallstelle war bei Profilnummer, also Achtung Eisenbahnfans, aufgepasst, bei Profilnummer 1358 plus 4 Meter. Das ist angeblich bei den Eisenbahnern der Shit, wenn man ihnen das sagt, weil die kennen sich dann sofort aus. Ich muss sagen, liebe Eisenbahner, wir haben ein Problem. Man kann nämlich diese Karte jetzt auch wunderschön über seine Karte von Google Maps legen. Was mir sofort aufgefallen ist, also was mir nicht sofort aufgefallen ist, stimmt nicht, kommen wir erstens nämlich drauf, dass die Skizze vom Tatort verkehrt herumgezeichnet wurde. Die ist nämlich nach Süden ausgerichtet und nicht nach Norden. Wenn man sie umdreht, stimmen nämlich auf einmal die Ortsangaben. Ist jemand von der ÖBB? Ja, da hinten. Macht ihr eure Karten immer verkehrt rum? Ich meine, das würde einiges erklären.
Ich bin nicht so lange dabei, aber es hat die drei Hosen dabei, die grauen
Ja, also das hat mich ein paar Stunden meines Lebens gekostet, dass ich da herumgesessen bin und gedacht habe, hey, das gibt's ja nicht, diese Skizze passt da nicht drüber, da stimmt doch überhaupt nichts zusammen. Bis drauf gekommen bin, man muss sie umdrehen. So, und den besonderen Adleraugen unter euch dürfte aufgefallen sein, hier ist noch ein kleines rotes Quadrat auf dieser Skizze. Das wird noch einmal wichtig. Hierbei handelt es sich nämlich, ja, spinnst du doch sogar mal. Hierbei handelt es sich nämlich um ein Bahnwächterhaus. Offenbar hat man der eigenen Bahntechnologie damals so sehr getraut, dass man alle paar hundert Meter einen hingestellt hat, als gesagt hat, du schaust jetzt auf die Gleise, ob eh alles passt. Und das war das Bahnwächterhaus Nummer 106. Also davor haben 105 Personen in der Köthen die Schienen angeschaut den ganzen Tag. Das war deren Job. Beim Bahnwächter 106 hat man natürlich gesagt, naja, das ist der nächste des Unfallorts, den holen wir uns jetzt gleich einmal und fragen den, was da eigentlich los war. Der wird einmal vernommen und der heißt Peter Svirak. Der ist völlig aufgeregt, seine Hände zittern, aber er konnte noch in der Nacht des Unglücks eine Aussage machen. Er selbst hat die Strecke um 23.45 Uhr revidiert, also 20, 25 Minuten vor dem Unglück. Er hat es für vorschriftsmäßig befunden und das auch in seinem Dienstbüchlein so vermerkt. Diese Aussage wird bestätigt durch die Tatsache, dass wenige Stunden vorher, nämlich zwei Güterzüge, die Stelle an der Brücke passierten, ohne zu entgleisen. Und zwar um 20 Uhr und um 20.30 Uhr. Also die Bahnstrecke war in dieser Nacht offensichtlich noch in Ordnung. Die Ermittlungen ergeben daher aber auch, also der Bahnwärter hat ja die Strecke revidiert, dass die Tat zwischen 23.45 Uhr und 0.10 Uhr, 0.15 Uhr passiert worden sei. Das sind so in etwa 20 Minuten, also so ein Zeitfenster. Jetzt fragen sich die Ermittler natürlich, also die brave, gute Schule der Wiener Kriminalistik, die kommen jetzt und sagen, ja, ist das überhaupt möglich? Kann man in 20 Minuten so ein großes Bahngleis überhaupt entfernen? Naja, wie findet man das heraus? Man probiert's aus. Die Ermittler holen sich in den nächsten Tagen einige kräftige Burschen aus Willings herbei und sagen zu denen, hier ist ein Bahngleis, montiert uns das an. Ja, und die schrauben und werken und tun und brauchen ewig. Klar, das waren keine Bahnarbeiter, die haben nicht gewusst, wo sie hingreifen, hat es ewig gedauert, haben es nicht in 20 Minuten geschafft. So, Sherlock Holmes deduziert und sagt, naja, was, wenn der Täter müssen wohl offensichtlich eine Ahnung gehabt haben, wie so ein Gleis aufgebaut ist und vor allem, wie man es abmontiert. Also holt man sich ein paar Bahnarbeiter und sagt zu denen, hier ist ein Gleis, bitte montiert das ab, oh, da diese knapp 6 Meter Gleis, wir hätten die bitte gerne demontiert. Ja, für die Bahnarbeiter ist das Ganze überhaupt kein Problem. Die können nachher noch, wenn man so die Quellen liest, so zwischen den Zeilen klingt es so, als könnten die nachher noch in diesen 20 Minuten gemütlich ein Bier trinken gehen. Also die haben das gleich bei der Hand gehabt. Man testet dann auch, ob eine Einzelperson das Gleis lösen kann. Und es stellt sich raus, ein geschickter Bahnarbeiter kann das alleine mit richtigem Werkzeug, das ist ein tonnenschweres Gleis, aber der kann das alleine in 15 Minuten schaffen. So. Jetzt haben wir zwei Hinweise. Das mit den Bahnarbeitern ist insofern wichtig, weil in den Zeitungen wird schon spekuliert, wer dann noch der Täter sein könnte. Weil in den Zeitungen wird spekuliert, meine Lieblingstheorie ist nämlich, es waren italienische Anarchisten. Warum sich italienische Anarchisten die Mühe machen, nach Willings zu fahren und dort das Bahngleis zu manipulieren, ist mir ein bisschen schleierhaft. Also ich würde, weiß nicht, vielleicht noch Südtirol fahren oder nach Kärnten. Aber was weiß ich, ich bin auch kein Eisenbahnattentäter. Ja, aber wie viele italienische Anarchisten hattet ihr zuletzt in der Gemeinde? Unzählbar, okay, also doch. Gut. So, und die Ermittler sagen natürlich, naja, Moment, italienische Anarchisten, gut und schön, aber das glaubt man jetzt eher nicht. Wir wissen, der Täter muss vom Fach gewesen sein, er hatte 20 Minuten Zeit, er hat das Bahngleis abgeschraubt, sprich, na, diese Rasiermesser-Theorie muss ein Bahnmitarbeiter sein. Gut. Naja, und dann fragt man den Svirak, naja, du bist ja Bahnmitarbeiter, oder? Also, du bist der Wächter und der Bahnmitarbeiter, was das du? Und das wäre, na, Gottes Willen. Er hat nämlich fünf Gestalten auf den Gleisen herumhuschen gesehen, ein paar Minuten vor dem Unfall. Wer die Unbekannten waren, was die da gemacht haben oder was die da wollten, das konnte er nicht sagen, weil es war schließlich Nebel. Aber er ist sich ganz sicher, da sind fünf Gestalten herumgehuscht. Na genau. Naja, beim Svirak überprüft man dann noch sein Arbeitsbuch, der hat alles ordnungsgemäß vermerkt. Man findet keine Auffälligkeiten. Er wird zwar, dieser Bahnwärter wird zwar vom Dienst suspendiert, weil offensichtlich ist in seiner Zuständigkeit irgendwas gröber schief gegangen, aber die Ermittlungen verlaufen einmal vorerst so ein bisschen im Sande und werden auch an das Bezirksgericht Weidhofen an der Theia übergeben. Und dann wird es jetzt lustig. Heiteres Bezirksgericht, Teil 1. Also das ist das alte Bezirksgericht in Weidhofen an der Theia. Wer es kennt, da ist heute ein Rechenzentrum der Sparkasse drinnen und der Abfallverband. Also, bislang wurde mit der wissenschaftlichen Methode gearbeitet. Wir wissen, man kann ein Bahngleis in 15 Minuten abbauen. Der Täter wird wahrscheinlich ein Bahnbediensteter sein. Muss man jetzt kein Genie sein. Mit der wissenschaftlichen Methode hat man es im Bezirksgericht Weidhofen weniger. Dort hat man nämlich den Fall binnen weniger Tage gelöst und case closed. Man hat nämlich zwei Männer in Göpfritz festgenommen. Und zwar handelt es sich um Rastelbinder. Weiß jemand, was ein Rastelbinder ist? Macht euch nichts draus, ich wusste es auch nicht. Das sind Drahtbinder, die sind im ganzen Reich herumgefahren, meistens aus der Slowakei. Und die haben so Sachen hergestellt wie Mausefallen oder so und an die Bauernhöfe verkauft. Naja, und diese zwei Rastelbinder, die wurden dann im Gasthaus in Schwarzenau aufgegriffen, im Eisenbahngasthaus, weil sie hatten dort Glühwein getrunken. Und dabei, man halte sich fest, allerlei sonderbare Reden geführt. Sprich, sie haben Slowakisch geredet und keiner hat verstanden. Das reicht dem Bezirksgericht Weidhofen für einen Verdacht. Die beiden Männer werden verhaftet. Danke, Case closed. Das war die 103. Folge von Mörderisches Österreich. Danke. Nein, stimmt nicht. Ja, bemüht sich dann doch einmal zu schauen, ja, was hätten die Mausefallenmacher aus der Slowakei jetzt für einen Grund, einen Zug entgleisen zu lassen und kommt drauf, keinen. Blöderweise haben die Männer auch ein wasserfestes Alibi. Ja, blöde Geschichte, sie müssen sie freilassen, aber die kriegen noch eine Strafe, sie haben nämlich den Glühwein nämlich nicht bezahlt. Gut, naja, wieder auf Anfang. Nein, ist ja wurscht. Das macht nichts. Im Bezirksgericht Weidhofen hat man gleich die nächsten Verdächtigen bei der Hand. Und zwar, ja, diesmal sogar richtige Verbrecher. Und zwar wurden nämlich zwei Männer gesehen, die sich am Unfallort an den Postwagen zu schaffen machten und die Postsäcke aufgeschnitten haben und sich an dem Inhalt bedient haben. Blöderweise wurden die von der Willingser Ortsbevölkerung dabei gesehen, ordentlich verprügelt und ins Rathaus nach Wienstedt gebracht. Das Bezirksgericht Weidhofen kam, die Gerichtskommission, und sagt, aha, wer sind denn diese Posträuber? Stellt sich raus, es waren Eisenbahnarbeiter. Und die so, oh, danke, jetzt können wir alle heimgehen. Also jetzt haben wir's. Ja, stellt sich raus, auch diese Herren hatten ein Alibi, die wollten einfach halt nur in den zertrümmerten Waggons nach Wertsachen suchen. Auch nicht fein, Eisenbahnattentäter waren sie aber nicht. Tja, wieder nix. Dazu kamen jetzt auch noch, typisch österreichische Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Behörden. Das Bezirksgericht Weidhofen wollte diesen Oberst von Penkow und die anderen, die da schon am Tatort in der Nacht, also die anderen Passagiere, die da selbst Ermittlungen gemacht haben, natürlich verhören und vernehmen. Ja, was haben die aus Wien gekriegt, wer diese Leute sind? Ja, der Oberst Penkow, der Architekt Swoboda und der Spenglermeister Svitak. Ja, und wo wohnen die? Ja, das haben wir nicht aufgeschrieben. So, willkommen in der K&K-Monarchie, sucht den Spenglermeister Svitak. Ja, viel Spaß. Darüber hat man sich beim Bezirksgericht Weidhofen zu Recht, glaube ich, bitterlich beschwert, dass man da vielleicht Infos braucht, mit denen man auch arbeiten kann. Aber ja, mein Gott, so ist es halt. Gell? Dazu kamen Sprachbarrieren. Der Peter Svirak, der wichtigste Zeuge, der sprach nämlich nur Böhmisch, also sprich Tschechisch. Jetzt war es anscheinend sehr schwierig, rauszukriegen, also jemanden in Weidhofen an der Theia zu finden, der Tschechisch sprach. Kann ich mir nicht vorstellen. Die ganze Geschichte klingt so ein bisschen komisch. Das klingt mir so nach einem Fall, oh, ich bin verdächtig, ich bin der deutschen Sprache nicht mehr mächtig. Das ist was ein Effekt, den wir häufig gesehen haben. Und auf jeden Fall, in den Akten wird es erwähnt, ja, man musste dann jemanden aus Wien schicken, der Tschechisch konnte. Wirkt ein bisschen unglaubwürdig auf mich, aber verzögert natürlich so eine Ermittlung dann schon auch noch. Irgendwann kommt man dann auf die Idee, sich den Bahnvorstand in Schwarzenau anzuschauen. Der Bahnvorstand, ein Herr namens Jarisch, der war so der Chef von des Bahnhofs in Schwarzenau, also war also der Oberzampano. Und man schaut da, der hat sich bei den Aufräumarbeiten, bei den Rettungsarbeiten sehr hervorgetan. Das war der Erste, der einen Rettungstrupp losgeschickt hat. Das war der Erste, der telegrafiert hat, der geschaut hat, der getan hat. Und er wurde dafür auch von der Bahn belobigt. Aber irgendwann kam ein Ermittler auf die Idee, wir schauen uns dem seine Bücher an. Also sein Kassabuch von der Bahnstation. Und darin findet man Ungeheuerliches. Nämlich hat sich dieser Herr quasi inoffiziell für die Bahn Geld beim örtlichen Wirten ausgeborgt. Das ist komisch. Ja, und dann wird dann, außerdem hatte er zu einem, pass auf, einem Bahnarbeiter Berger in einen vertrauten Verkehr, was immer das jetzt heißt, überlasse ich eurer Fantasie. Und der hat manches unredliches Gebaren des Berger ungeahndet gelassen. Na gut, das ist natürlich schwer verdächtig. Außerdem gibt es dann irgendwie den Verdacht, ja, dieser Jarisch hätte irgendwie Kohle der Bahn, also echte Kohle, also nicht Geld, sondern die Kohle der Bahn unter der Hand vercheckt und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Jo, ich meine, warum man jetzt, wenn man ein bisschen Kohle verkauft, einen Zug entgleisen lassen soll, kann sich jetzt auch keiner erklären. Also da haben wir überhaupt kein Motiv. Ja, das Bezirksgericht Weidhofen sagt, ja, das schaut alles ganz komisch aus. Aber Eisenbahnattentäter ist ja nur lang nicht. Der hat halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen was in die eigene Tasche gewirtschaftet. Ja, auch diesen Verdacht legt das Bezirksgericht zu den Akten. Und dann kommt es zu etwas sehr Österreichischem. Nämlich wird der Akt an die Staatsanwaltschaft Krems übermittelt. Die Staatsanwaltschaft Krems sagt daraufhin, oh, wir berichten an die Oberstaatsanwaltschaft. Die schicken den Akt dorthin. Die Oberstaatsanwaltschaft schaut sich an und sagt, was haben die in Weidhofen aufgeführt? Und schicken den Akt prompt zurück mit der Bitte um neue Ermittlungen, weil die Oberstaatsanwaltschaft ist der Ansicht, dieser Stationsvorsteher in Schwarzenau, das ist er, den holen wir uns. In Weidhofen war man darüber nicht besonders amüsiert und es heißt sogar, man fühlte sich so ein bisschen von den Vorgesetzten so ein bisschen segiert, so ein bisschen belästigt. Man beschwert sich nämlich darüber, dass die Oberstaatsanwaltschaft Ermittlungen zu ganz irrelevanten und meist nebensächlichen Punkten forderte. Es hat sich nämlich in der Zwischenzeit herausgestellt, und das finde ich auch so schön, warum sich der Stationsvorsteher regelmäßig Geld vom Wirt ausgeborgt hat. Es war nämlich so, die Bahnverwaltung in Wien hat es nicht geschafft, mit großer Regelmäßigkeit den Lohn für seine Bahnarbeiter rechtzeitig zu schicken. Also ist der Jarisch zum Wirt gegangen und hat gesagt, kannst du mir bitte das Geld vorstrecken, kriegst das übermorgen, wenn vielleicht endlich die Postkutsche mal aus Wien kommt und da eventuell das Geld dabei sein konnte. Der Fehler vom Jarisch war, er hat das Ganze in seinem Kassenbuch auch noch vermerkt, dass er sich das vom Wirt ausgeborgt hat. Also der hat eigentlich sehr ordentlich gearbeitet und nur seinen Arbeitgeber da ein bisschen gedeckt in Wahrheit. Also zehnfache Mörder und Bahnattentäter schauen leider auch ein bisschen anders aus. So. Jetzt haben wir noch der Kreis der Verdächtigen, die Bahnwärtergeschichte. Und zwar, ich habe es schon erwähnt, der wichtigste Zeuge bleibt dieser Peter Swirak, der Bahnwärter in seinem Häuschen Nummer 106. Die Scharfsinnigen unter euch werden jetzt festgestellt haben, wenn es ein Häuschen 106 gibt, gibt es auch ein Häuschen 105 höchstwahrscheinlich. Da saß auch ein Bahnwärter, nämlich ein gewisser Herr Johann Mayhold. Der Mayhold und der Swirak, die haben sich so kollegial verstanden, die haben sich gegenseitig ab und zu in ihren Bahnhäuschen besucht, haben einmal wahrscheinlich einen Schnaps miteinander getrunken, haben gegenseitig die Gleise verifiziert und gesagt, ja, das passt alles. Die beiden haben in einem guten Einvernehmen gelebt, wie es so schön heißt. Aber irgendwann hatten die beiden Herren einen Streit. Worum es ging, weiß man nicht so genau. Wahrscheinlich seine Sprachbarriere. Und irgendwann machte der Svirak eine Meldung an den Bahnvorstand und hat gesagt, der Meihold, der ist verdächtig. Der muss es gewesen sein. Der Meihold, und ich sage natürlich, was hat er denn gemacht? Na, er hat sich verdächtig verhalten. Aha, na wie? Der Meihold hat nämlich bei einem gemeinsamen Treffen einmal gesagt zum Svirak, wir kommen noch ins Kriminal. So, und der Bahnvorstand so, ja, was soll das jetzt heißen? Das Virak weiß es nicht. Ja, das war das ganze Fundament dieser Anklage. Also wir kommen noch ins Kriminal. Ja, logisch, das muss der Eisenbahnattentäter gewesen sein. Also ist ja vollkommen logisch. Ja, die Bahnverwaltung geht dann her und schaut sich den Meihold an und kommt auf nichts. Außer, was haben sie gemeint mit, wir kommen ins Kriminal? Der hat gesagt, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich war Marx offen, keine Ahnung. Man fragt den Svirak, naja, was hast du damit gemeint? Er sagt, ja, er weiß jetzt auch nicht, aber es ist ihm sehr komisch vorgekommen. Also das muss der Attentäter sein. Bezirksgericht Weidhofen so, was soll man machen? Es kommt, wie es kommen muss. Die Ermittlungen verlaufen im Nichts. Der Bahnfrevel von Schwarzenau, wie es mittlerweile heißt, wird nach einem Dreivierteljahr ohne Ergebnis zu den Akten gelegt. So, ich habe euch da jetzt noch Bilder vorenthalten, die ich, also das ist jetzt die Auseinandersetzung der beiden Bahnwärter, koloriert. Nein, ich habe es nicht mit der KI gemacht, natürlich. Also ich habe da diesen eskalierenden Streit noch einmal festgehalten. Also der Zug rast heran, jetzt gehen sie schon mit Werkzeugen aufeinander los. Und die Lage eskaliert vollständig. Warum der eine den Schraubenschlüssel vom anderen isst, ich weiß es nicht. KI, so schönes Echt. So, jetzt muss ich meine Zettel hervorkramen, die wir schon am Friedhof hatten. Es gibt jetzt nämlich einen zweiten Teil vom heiteren Bezirksgericht. Alle, die jetzt schon mit dabei waren am Friedhof, kennen die Geschichte schon so ein bisschen in Ansätzen. Es geht nämlich... Ist es die richtige Seite? Nicht ganz. Ja, Podcast. Ja, das können wir. Ja, machen wir Live-Podcast. Was kann schief gehen? Ja, es geht nämlich noch weiter mit dem Pleiten, Pech und Pannen. In dem Fall, ich habe es Ihnen zugeschrieben, billige Särge, schwarze Kutschen und die aufmüpfigen Toten. Es gibt nämlich auch, also wie gesagt, eben so weitere Pannen und die liegen hauptsächlich an der Wiener Bestattungsfirma Concordia. Die Bahnverwaltung hat nämlich irgendwann einmal gesagt, okay, unsere Toten, also unsere Umgekommenen und Verunglückten, die wollen wir bitte, also die werden jetzt von der Concordia beerdigt und die schicken einen Mitarbeiter hier nach Windigsteig, weil die Toten liegen noch immer in der Leichenhalle. Und die sagen dann, ja, kümmer du dich um die Beerdigung. Man hat diesem armen Herrn, angefangen hat das Ganze mit dem Maschinenführer Adolf Schleinzer, der war ja verstorben. Sein Bruder und seine Schwester, die wünschten sich eine Exhumierung und Überführung. Ein Beamter der Concordia, also wir nennen ihn jetzt der Einfachheit halber einmal Herr Voreil, warum auch, der traf alle Vorbereitungen, er schaufelte bereits, summte ein Trauerlied, hatte nur ein kleines winziges Detail vergessen. Erstens hatte er keine Genehmigung zum Transport der Leiche der Generaldirektion und noch wichtiger, die Witwe Schleinzer hat gesagt, na, ich will nicht, dass mein Mann ausgraben wird. Ja, man hat ihn dann schnell wieder eingegraben und gesagt, okay, war nichts. Dann gab es noch einen ganz armen Kerl, einen gewissen Herrn Trabert. Der Herr Trabert war von der Bahngesellschaft sowas wie der Ermittlungsleiter. Also das war ein Zivilist, also von der Bahngesellschaft angestellt, aber bei dem ist immer so alles zusammengelaufen. Also wenn die Bahngesellschaft irgendwas gemacht hat mit diesem Zusammenhang, mit diesem Unglück, dann ist das über den Trabert gelaufen. Und ich glaube, der Trabert, der hat nach der Geschichte wirklich ein bisschen an Urlaub gebraucht. Oder er war jahrelang im Burnout. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Trabert und die Concordia, die werden keine großen Freunde mehr. Also er hat dann diesen Herrn Voreil, den ich jetzt so getauft habe, natürlich zurückgepfiffen. Na, packen wir das Skelett wieder ein oder die Leiche. Peinlich. Na gut. Der Herr von der Concordia oder ein anderer von der Zunft, der Bestatter aus Wien, war auf seinem Außendienstposten auch, naja, sagen wir so, mit etwas wenig Geld ausgestattet. Also irgendwann hat der nach Hause telegrafiert, mir ist die Kohle ausgegangen. Der hat das Telegramm nicht einmal bezahlen können, das er da verschickt hat und um Geld gebettelt hat. Nämlich, er ist völlig blank und er braucht jetzt unbedingt 50 Kronen Vorschuss. Also das ist schon ein bisschen Geld. Ah, Gulden, Entschuldigung, Gulden, 50 Gulden natürlich. Genau, die Telegrammschulden hat er dann nicht beglichen. Und für diese Schmach, der musste der Trabert auch noch den Totenschein für den Herrn Niegel aus eigener Tasche bezahlen. Also der Herr Concordia hat da einfach die Bahngesellschaft so ein bisschen als seinen privaten Bankomaten benutzt. Ja, und dann kam die Geschichte mit den Särgen. Die Concordia hat Särge bestellt. Wie gesagt, ein Budget von 2000 Euro für 5 Begräbnisse. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Also hat man Särge bestellt, die waren, sagen wir so, eher so gerade im Angebot. während man, die Zivilisten wurden in so kupfernen Särgen bestattet und für die Bahnbediensteten gab es Holzkisten. Also einfach hässliche Holzkisten. Und irgendwann hat man gesagt, diese schlechten Särge verwenden wir auf keinen Fall. Die örtliche Bevölkerung war recht schockiert, dass man da die Getöteten da eben in so billigen Kisten verscharren möchte, weil sie sahen gar zu ärmlich und in gräulicher Weise stachen sie eben von den anderen ab. Also für die Passagiere gibt's Zink und Marmor, für das Bahnpersonal gibt's Mitleid, ein schlechtes Gewissen und einen ganz, ganz billigen Sarg. Ja, der Höhepunkt der Trabertschen Improvisationskunst musste er in Gmünd beweisen. Da ist eben im Nachhinein der Postoffizial Bohuslav verstorben. Und naja, auch diese Beerdigung musste der Herr Trabert jetzt eben aus der Ferne organisieren mit seinem Kollegen von der Concordia, der da herumlief und sich offenbar nicht ausgekannt hat, was da so passiert. Nämlich der Concordia-Mensch ist dann herumgelaufen und hat gesagt, ich brauche einen Leichenwagen. Und Gmünd hat man gesagt, was meinst du mit einem Leichenwagen? Na, er hätte gerne so eine schöne Kutsche mit so poliertem schwarzen Glas und so schönen Vorhängen und so. Und in Gmünd hat man zu ihm gesagt, sowas haben wir nicht. Er ging daraufhin zum Wirt und hat sich einen Wagen ausgeborgt, den er selber nicht so wollte, weil er hatte den Verdacht, dass der Wirt damit sonst Heu und Mist führt. Aber es ist ihm gelungen, mit ein bisschen einer kleinen Finanzspritze aus Wien, den Wagen schön zu drapieren. Also er hat so einen schwarzen Schleier rumgehängt und auf einmal war auch dieser Leichenwagen provisorisch schwarz, aber schön. Ja, es schüttet wie aus Kübeln und er sagt so, und jetzt komm, ab mit der Leiche, ich will nicht mehr, ich will heim nach Wien. Er hat die Rechnung ohne den Gmünder Pfarrer gemacht, weil der hat nämlich darauf bestanden, dass die Leiche vorher noch in der Kirche in Gmünd eingesegnet wird. Ja, daraufhin hat er gesagt, ja, also muss die ganze Begräbniszug muss in Gmünd, wer es kennt, da ist die Kirche und der Friedhof sind relativ weit auseinander. Ja, die sind dann jetzt im Regen gestanden, einsegnen, das war der Concordia gar nicht recht, Riesenrechnung am Schluss. Naja, ich habe diese Szene dann auch nochmal nachgestellt. Das ist natürlich die Pfarrkirche Gmünd. Also Sie haben es gleich erkannt. So, jetzt aber wieder zu den ernsthaften Themen hier. Bahnwärter X. Ein Dreivierteljahr ist ermittelt worden. Es werden Unschuldige belästigt, sehr viele Unschuldige belästigt. Und verdächtigt. Und am Ende kommt einmal gar nichts dabei raus. Der Fall geht zu den Akten. Die Zeugen lassen sich versetzen. Also vor allen voran der Peter Swirak, der Bahnwärter, der kriegt psychische Probleme, der kann das Geschehene nicht verarbeiten und lässt sich an die Prager Strecke versetzen. Insgesamt hat das Unglück die Bahnverwaltung rund 214.000 Gulden gekostet. Ich habe das mal durch den Inflationsrechner der Nationalbank gejagt. Das entspricht etwa 3,3 Millionen Euro. Ja. Auch das war sie, die 103. Episode von Mörderisches Österreich. Nein, es kommt schon noch was. Es dauert 40 Jahre. Es ist das Jahr 1914, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ein alter Mann liegt im Sterben. Er bittet darum, dass seine gesamte Familie zu ihm kommt, inklusive seiner Kinder und Enkel. Zitat von Edmund Daniek, das ist ein bekannter Heimatforscher, der hat nämlich den Fall aufgeklärt. Ich war als junger Bahnwächter erst wenige Jahre im Eisenbahndienste. An meiner Seite lebte Marie, mein liebes, junges, längst verstorbenes Weib. Ein Kind kam nach dem anderen, mit ihnen aber auch die Sorgen ums tägliche Brot, ums nackte Leben. Wir hatten damals ein hölzernes Wächterhaus zum Bewohnen, das in nächster Nähe der Limpfingser Brücke liegt. Der Willingser Brücke natürlich, also Limpfing sagen wir ja nicht. Dort ungefähr, wo heute die Gleise der Weidhofener Lokalbahn abzweigen. Schon lange quälte mich der Gedanke, wie ich es unternehmen sollte, meine Lage zu verbessern. Denn bei 25 Gulden monatlich, etwa 390 Euro, konnte man mit Weib und Kindern nur hungern. Da kam ich auf die unglückselige Idee, die Schienen auf der Limpfingser Brücke, der Willingser Brücke, Entschuldigung, die Literatur ist ja Wahnsinn, auf der Willingser Brücke zu lockern und den um Mitternacht passierenden Zug mit der Begründung aufzuhalten, ich hätte im letzten Momente die defekten Schienenteile bemerkt und nur meinem Pflichtgefühl wäre es zuzuschreiben, dass ein furchtbares Eisenbahnunglück verhütet worden sei. Durch diese Handlungsweise glaubte ich, eine Geldprämie von vielleicht 50 Gulden und auch eine schnellere Beförderung zu erlangen, die meiner Notlage abgeholfen hätte. Nach endlosem und wochenlangem Überlegen fasste ich den Entschluss zur Ausführung. Es war in der Nacht vom 3. auf den 4. November 1875, als ich mich anschickte, meinen Plan zur Ausführung zu bringen. Gegen 23:45 Uhr nachts, knapp nachdem der Lastzug die Strecke passiert hatte, begann ich einen ganzen Schienenteil mit meinen Werkzeugen von den Nägeln und Schrauben zu befreien. Die Arbeit ging rasch vonstatten, also 15 Minuten, wie wir jetzt wissen. Sorgfältig verbarg ich wieder meine Werkzeuge in der Materialkiste. Nun ging ich mit meiner roten Dienstlaterne versehen dem Zug entgegen. Es war gegen 23:45 Uhr nachts. Ich hatte in einem kleinen Tannengehölz neben dem Gleise Aufstellung genommen, um sofort bei Herannahen des Zuges mit meiner Laterne das Haltesignal zu geben. Ich wartete. Doch wer beschreibt mein furchtbares Entsetzen, als sich die klare Nachtluft plötzlich zu verdichten begann? Neblig war's. Ein furchtbarer, undurchdringlicher Nebel hatte sich urplötzlich auf die ganze Gegend niedergesenkt. Ja, willkommen im Waldviertel. Immer dichtere Nebelschwaden ballten sich zusammen, sodass ich kaum noch das rote Licht meiner Laterne sehen konnte. In meiner Todesangst, wusste ich anfangs nicht, was ich beginnen sollte, hörte ich doch schon von Ferne das dumpfe Brausen des herankommenden Nachtzuges. Ich schrie wie wahnsinnig, halt, halt! Aber schon raste der Zug an mir vorüber. Sein Brausen übertönte mein Rufen. Einige Augenblicke noch, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen. Und dann ein entsetzliches Krachen, Prasseln, ein grauenhafter Todesschrei aus hunderten Kehlen. Ein Schrei, den ich zeitlebens zu hören vermeinte. Ich lief dem Unglücksorte entgegen. Was hier geschehen, war mein Werk. In der undurchdringlichen Finsternis, in dem Schreien, Weinen und Wimmern, vermisste mich niemand. Als ich nach einigen Stunden einvernommen wurde, hatte ich merkwürdigerweise wieder so viel Beherrschung erlangt, dass ich bestimmt aussagen konnte, ich habe die Strecke 20 Minuten vor dem Unglück nochmals revidiert und nichts Verdächtiges vorgefunden. Auch sagte ich, dass ich eine Stunde vorher 5 Männer auf dem Damm laufen gesehen habe. Man schenkte mir Glauben, weil man mir nichts nachweisen konnte und ließ mich bis auf Weiteres auf meinem bisherigen Posten. Ruhig und wortkarg versah ich meinen Dienst, aber die fürchterlichen Gewissensbisse folterten und marterten mich Tag und Nacht. Immer wenn der betreffende Nachtzug die Brücke passierte, erlebte ich im Geiste dieses schreckliche Unglück, an dem nur ich einzig und allein schuldtragend war. In wenigen Monaten war ich um Jahre gealtert. Glücklicherweise versetzte mich die Direktion auf die Prager Strecke, aber die Gewissensbisse ließen nicht nach. Meiner Frau verschwieg ich alles, barg mein entsetzliches Geheimnis in mir und die Gute blieb bis zu ihrem Tode in der Meinung, die Erlebnisse der Schreckensnacht hätten mein Gemüt und meine Nerven so sehr zerrüttet, So versah ich meinen Dienst als kranker Mann noch einige Jahre, bis mich die Direktion pensionierte. Wieder ging ich ins Waldviertel zurück. Merkwürdig, immer und immer zog es mich zu jener Unglücksstätte, wo ich oft stundenlang sinnend saß. Hunderte und hunderte Male stand ich dort, bei Tage und bei Nacht. Wie oft hatte ich in mir schon den Entschluss erwogen, mich auf die Gleise der Wildingser Brücke zu werfen, um mein schuldbeladenes Leben vom Zuge zermalmen zu lassen. Doch wieder fehlte mir die Kraft dazu. Der Schwerkranke schwieg erschöpft. Die beklemmende Stille des Sterbezimmers war nur unterbrochen durch das stille Weinen und Schluchzen der Kinder und Enkelkinder und durch das Ticken der alten Wanduhr, die an Räderwerk regelmäßig lief. Ich glaube, die Wanduhr ist eine Erfindung, aber gut. Während ein reuiges Menschenherz mit müden Schlägen der Ewigkeit entgegenbankte. Die K&K Staatsbahndirektion Wien wurde verständigt nach der Beerdigung des Bahnwächters X. Diese entsandte einen Beamten von Wien herauf in die betreffende Ortschaft, wo der Verstorbene gewohnt hatte, und nahm aus dem Munde der Hinterbliebenen das Geständnis entgegen und legte es dem Akt bei. Über Bitten der Verwandten, die Anverwandten baten, die Sache nicht an die Öffentlichkeit zu übergeben, sagte der Beamte zu, dass er diesen Wunsch seiner Direktion übermitteln werde. Diese unterließ es auch, das Geständnis im Wege der Zeitungen der Öffentlichkeit mitzuteilen. Was hätte es auch genützt? Nur die Hinterbliebenen wären in ihrem Ansehen geschädigt worden. So also wurde das Protokoll zum Akte über das Eisenbahnunglück gelegt, wo es in den Archiven schlummert. Nach fast 40 Jahren war des Rätsels Lösung gefunden worden. So. Und jetzt spielen wir eine Sherlock Holmes-mäßige Deduktion. In den Unterlagen, unter anderem von Daniek, wird der Täter, also der Eisenbahnattentäter, nur Bahnwächter X genannt, da seine Nachkommen eben noch in der Gegend leben und brave, rechtschaffene Leute sind. Wie es damals hieß. Ja, so, nachdem die Geschichte 150 Jahre her ist, glaube ich, können wir uns heute zutrauen, dieses Rätsel zu lösen. War es Johann Mayhold, der Streckenwärter von Nummer 105? War es Peter Swirak, der Streckenwärter von Nummer 106? Oder war es gar der Stationsvorstand Jarisch, der Kohle verkauft hatte und auch das Kassenbuch gefälscht hatte und noch dazu den armen örtlichen Wirt immer wieder um Geld angepumpt hatte? So, jetzt seid ihr dran. Wer war's? Was? Johann Mayhold. Wer ist für Johann Mayhold? Eine. Also das Geschworenenvotum ist nicht eindeutig, würde ich sagen. War es Peter Swirak, der Wärter von Nummer 106? Da wird's eng. Ja, da wird's eng. Da wird's ganz, ganz eng. Wer ist für den Stationsvorstand Jarisch? Einer. Okay, ja, ihr habt natürlich alle recht. Aber gehen wir es der Reihe nach durch. Der Täter kannte sich mit der Eisenbahn aus. Check bei allen drei. Der Täter musste binnen 20 Minuten gehandelt haben. Somit fällt der Stationswärter Jarisch aus, weil der war ja schließlich in Schwarzenau und hat die Rettungsmannschaften koordiniert. Bleiben Mayhold. Mayhold und Swirak. Dann. Der Täter, so viel wissen wir aus dem späteren Geständnis, der war für die Unfallstrecke der zuständige Bahnwächter, dessen Wächterhaus in der Nähe der Willingser Brücke lag. Und das ist, wir erinnern uns an die Skizze, das Wärterhäuschen Nummer 106. Daraus ergibt sich, der Täter war Peter Swirak. Also ihr habt alle richtig geraten, danke. Ihr kriegt alle die Deputy-Krone von Mörderisches Österreich verliehen, im Geiste. So, und jetzt gibt's noch, wie üblich beim Podcast, gibt's noch den Klugschiss zum Schluss, wo ich meistens sinnlose Fakten, unnützes Partywissen und sonst was noch weitergebe. Da müsst ihr jetzt noch kurz mit mir durch und dann können wir schon in die Fragerunde gehen. Also, Klugschiss zum Schluss geht heute über die ÖBB und über die Franz-Josef-Bahn, die mich in meinem Leben schon viele, 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 viele Stunden meines Lebens gekostet hat. Zum Glück nicht wegen Unglücken, sondern wegen Ausfällen, Störungen und all den anderen Annehmlichkeiten, die einem da so widerfahren. Mein Highlight war eine 2-stündige Fahrt von Wien ins Waldviertel bei 40 Grad Außentemperatur, einer ausgefallenen Klimaanlage und verriegelten Fenstern. Es war ein schönes Erlebnis. Man kommt sich näher, wenn man nackt in einem Zug sitzt. Also, die Franz-Josefs-Bahn, die war eine private Eisenbahngesellschaft und wurde zu Ehren von Kaiser Franz Josef benannt. Na, wer hätte es geahnt? Ihr Bau wurde von Fürst Johann Adolf II. Zu Schwarzenberg initiiert, weil der wollte unbedingt die Steinkohle aus dem Pilsnerbecken nach Wien transportieren. Nach dem wirtschaftlichen, also man hat dann auch landwirtschaftliche Produkte transportiert, man hat dann Kohle hauptsächlich transportiert und die Bahn hatte einen ganz, ganz tollen Nebeneffekt für die Reichen und Schönen des Reiches. Man hat nämlich eine schöne Linie in die bei Oberschichten beliebten Orte, in die Kurorte Karlsbad und Marienbad in Böhmen gehabt. Also da konnte man dann schön auf Sommerfrische fahren. Der Bau der 455 Kilometer langen Hauptstrecke zwischen Eger und Wien begann am 11. November 1866 und er wurde von den Gebrüdern Klein zusammen mit Adalbert Lanner ausgeführt und die Eröffnung erfolgte etappenweise. Die Teilstrecke von Gmünd nach Eggenburg wurde 1869 freigegeben und hier ist der erste Fahrplan der Franz-Josefs-Bahn, der damals in den Zeitungen abgedruckt wurde. Die Strecke von Eggenburg nach Wien konnte aufgrund von Bauverzögerungen hauptsächlich durch geologische Probleme erst im Frühjahr 1870 eröffnet werden. Stellt sich nämlich raus, der Untergrund ist dort für den Bahnbau irgendwie nicht so wirklich ganz gut geeignet. Der Streckenverlauf, ich habe es eh schon angemerkt, ist relativ ungewöhnlich, wenn man die Bezirkshauptstädte Horn und Weidhofen an der Theier ausgespart hat, obwohl das in einigen Planungsvarianten sogar vorgesehen war. Da gibt es eben diese lustige Geschichte, dass sich die Weidhofen und Horner dagegen gewehrt hätten, weil dann kommt ja das ganze Gsindel, ja, das ist das ganze Eisenbahnergsindel in den Ort. Ich habe aber jetzt auch schon gehört, dass das nicht belegbar ist und dass das eher so eine Urban Legend ist, die man sich in der Gegend gerne erzählt. 1971 wurde der Bahnknoten Gmünd über Tabor nach Prag errichtet und das Hauptliniennetz wuchs auf 715 Kilometer, also ganz schön. Muss man sich mal vorstellen, das waren in 4 Jahren 715 Kilometer Gleise in die Landschaft gelegt. Ja, das stelle man sich heute mal vor. Also das schafft man nicht. Genau, und dann gab es dann noch diese Geschichte mit dem Osthang des Mannhardtsberges. Da gab es nämlich diese Riesenprobleme mit dem instabilen Untergrund. Da wurde der Bau ein bisschen durch so Blödheiten wie Hangrutschungen ein bisschen verzögert. Da gab es 1879 sogar Zugentgleisungen, als so ein blöder Hang genau in den Zug eingerutscht ist. Also wirklich. In Wien wurde der provisorische Bahnhof am 4. Juni 1872 durch den definitiven Franz-Josefs-Bahnhof ersetzt. Ja, und dann kamen auch im Laufe der Jahre die Zubringer zu den Bezirkshauptstädten dazu. Also wir kennen es, die Kammtalbahn, die Theiertalbahn, die Zwetterlokalbahn und die Lokalbahn nach Raps. Ja, da konnte man früher mit dem Zug hinfahren. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Irgendwann zwischen 1888 und 1905 wurde die Strecke sogar zweigleisig ausgebaut, weil der Verkehr nämlich wirklich zunahm. Da kam man dann wieder bei Limberg-Meißner und Eggenburg drauf, das mit dem Bahnbau dort, das funktioniert einfach nicht so gut. Und da musste man eine Brücke bauen, eine 267 Meter lange Hangbrücke, um überhaupt diese Bodenbedingungen da her zu werden. Die steinernen Pfeiler dieser Brücke mussten bis zu 29 Meter in die Tiefe fundamentiert werden, damit das ganze Werk überhaupt stehen bleibt. Das Bauwerk, das wurde dann noch während des laufenden Betriebs errichtet und wurde 1912 in Betrieb genommen. Also während laufenden Betrieb im Jahr 1912 da Tiefbau betrieben, war schon ganz ordentlich. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg kam der Bahnhof in Gmünd, also heute České Velenice, der wurde 1920 vom tschechoslowakischen Militär besetzt und der Stadtbahnhof Gmünd wurde daraufhin ausgebaut, weil eben der Hauptbahnhof nicht mehr in Österreich war. Ja, und nach dem, da verlor dann die Bahn so ein bisschen die Bedeutung, also die Verbindung nach Böhmen war nicht mehr so wichtig oder gefragt. In der Zwischenkriegszeit war die Nachfrage gering und da wurde in den 30er Jahren schon überlegt, na, können wir es nicht eigentlich zurückbauen? Während des Zweiten Weltkriegs hat man es dann aber wieder ausgebaut, weil man brauchte eine Anschlussbahn zum Militärflughafen Langenlehbahn. Und da wurden auch mehrere Bahnhöfe vergrößert. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Bahn schwer beschädigt, unter anderem wurde der Gmünder Hauptbahnhof fast vollständig zerstört. Die Sprengung der Hangbrücke bei Lingberg, also diese 267 Meter lange Brücke, konnte nur verhindert werden. Da haben sich nämlich die Ortseinwohner dagegen gewehrt und die Wehrmacht davon abgehalten. Die Tüllner Brücke wurde übrigens erst 1948 wieder errichtet. Das heißt, wenn man in Niederösterreich über die Donau wollte, in dieser Zeit, ja, dann hat man nach Wien fahren müssen. Sonst wäre es, glaube ich, schwierig. Oder die Fähre benutzen. Ja, in der Zeit des Eisernen Vorhangs wurde das zweite Streckengleis zwischen Gmünd und Absdorf-Hittersdorf abgebaut. 1995 wurde die Elektrifizierung abgeschlossen und in den 90ern fuhren dann sogar schon wieder internationale Züge, also der Wien-Dobbona. Heute hat die Bahn aber eher regionale Bedeutung. Und seit Dezember 2022 gibt es aber wieder Züge, die von Wien nach Prag auf der Franz-Josef-Bahn fahren. Und nach Plänen der EU, das wusste ich gar nicht, soll die Bahnlinie bis 2030 für den internationalen Verkehr aufgewertet werden. Ich bin gespannt, ob sich das ausgeht. Ich habe bei der Recherche jetzt dafür nämlich sehr viele Politiker gefunden, die alle jedes Jahr irgendein Tafel in die Kamera halten, wie viel schneller die Bahn wird. Richtig viel passiert ist, glaube ich, nichts. So, und hier, jetzt habe ich nochmal zum Abschluss, hier ist die Strecke der ursprünglichen Bahn, also wie sie in Böhmen verläuft. Hier ein Bild von der Eröffnung des Bahnhofes und hier nochmal zum Abschluss die Plakette der getöteten Bahnmitarbeiter vom Unglück an der Willingser Brücke, das am Friedhof angebracht wurde. So, und jetzt, es handelt sich um einen Podcast, die treuen Hörer werden es wissen, ihr müsst jetzt noch mit mir durch die Verabschiedung durch. Weil ich muss im Podcast ja immer sagen, wo die Leute diesen Podcast finden, wo sie ihn bewerten können und so weiter und so fort. Alle, die diese Abmoderation schon kennen und die diesen Podcast kennen, wissen, jetzt folgt freies Assoziieren und durch die Sendung stolpern. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mitglied sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine supergeheime Extra-Folge und eine von mir vorgelesene Geschichte von Leopold von Sacher-Masoch über eine gewisse im Blut badende Gräfin für die Zuhörerschaft unter euch, die es gerne eher kinky hat. So, wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Es ist heute ein komplettes Video von einem Live-Podcast. Ey, was wollt ihr noch? Wenn ihr Mittäter oder Mittäterin seid, dann bekommt ihr außerdem noch Zugriff auf das Recherchematerial in Notebook LM. Dort könnt ihr dann selbst in den Quellen herumwühlen. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist, ja, gebt's mir einfach Geld. Also ganz ehrlich, kürzt mal das ab. Nein, wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das natürlich Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts finden könnt. Feedback auch gerne an M-Österreich Podcast. So, ich habe das alles hier mal zusammengeschrieben. Na schau, da ist er ja schon. Da könnt ihr mir dann jetzt noch Feedback geben. Und ich schließe die Folge, wie ich alle anderen Folgen auch schließe. Da bitte ich ja meistens darum, dass ich die Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte die Taten nicht zu wiederholen. Also in diesem Sinne, bitte lösen Sie keine Nägel aus den Gleisen, schon gar nicht im Nebel. Bussi und Baba.
Danke, danke. Ich brauche ein Bier.